Nun haben wir schon den dritten Sonntag in diesem Jahr und wir haben immer noch nicht über die Jahreslosung nachgedacht und gesprochen. Erstmal war ich im Urlaub, dann war Allianz Gebetswoche, letzte Woche bei der Christuskirche, aber heute geht es um die neue Jahreslosung. Und es ist ja auch egal, ob man sie am dritten Sonntag hält oder noch später, denn es ist ja eine Jahreslosung. Und sie hat sowieso so viel Gewicht und so viel Tiefgang, dass wir da sowieso nicht in einer Predigt mit fertig werden, sondern sie soll uns das Jahr über begleiten und ich werde sie immer mal wieder auch ins Spiel bringen. Ich lese sie vor, so wie sie uns überall erscheint, auf den Postern und Karten und so, also die offizielle Variante der Einheitsübersetzung. Da schreibt Paulus in 1. Korinther 16, Vers 14, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich weiß nicht, wann ihr dieser Jahreslosung zum ersten Mal begegnet seid, ob wirklich erst am 1. Januar oder schon ein bisschen vorher. Martin, ich danke dir für deine Offenheit, dass du auch so direkt gesagt hast, dass du echt auch an deine Grenzen kommst, ja, mit diesen Worten, mit diesen Ansprüchen. Und so habe ich es auch erlebt. Ich habe diese Jahreslosung zum ersten Mal erwähnt im Bibelgespräch in Pinneberg im Oktober. Keiner hatte sie bis dahin gelesen, das ist ja auch gut so. Und dann habe ich sie einfach mal vorgelesen, oder zweimal oder dreimal, und habe dann unseren Geschwistern dort gesagt, was empfindet ihr? Was empfindet ihr, was denkt ihr, wenn ihr diesen Satz hört? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und eigentlich haben alle sich geäußert und alle haben mehr oder weniger dasselbe gesagt, nämlich, das schafft doch keiner. Wer will das denn umsetzen? Ja, alles in Liebe zu tun, das schafft doch keiner. Was für ein Anspruch, da ist doch das Scheitern vorprogrammiert. Checkt mal euer Leben, checkt mal euren Alltag. Wer kann das denn von sich sagen? Ja, alles vielleicht nicht, aber 90% oder 80% der Dinge, die ich tue, tue ich in Liebe. Ist das realistisch? Und da kam wirklich, die ganze Bibelstunde hat gesagt, also das setzt mich unter Druck, das setzt mich unter Stress. Dieser Anspruch, dieser Ansporn, der ist nicht hilfreich. Ich wünsche mir eigentlich was anderes von einer Jahreslosung. Ich wünsche mir Ermutigung. Ich wünsche mir Zuspruch und nicht etwas, was mich so unter Druck setzt. Alles, was ich tue, geschehe in Liebe. Und ich musste schmunzeln, weil es mir genauso ging. Auf den ersten Blick hört sich das nach Forderung an, nach Ansporn mindestens, aber auch Anspruch, wir sollen uns jetzt mal anstrengen, das auch umzusetzen. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht wisst ihr, wie das ist im neuen Jahr. Man hat sowieso neue, gute Vorsätze und was die Figur betrifft, den Sport betrifft, weiß ich nicht, wer seine ganzen neuen Vorsätze schon über den Haufen geworfen hat. Ja, aber jetzt noch so einer von Gott her, dass auch noch alles in Liebe geschehen soll, das kann unter Druck setzen. Und ich hatte dann das große Vorrecht, ganz, ganz gründlich, noch viel gründlicher, als ich es für eine Predigt mache, über die Jahreslosung zu arbeiten, denn wir hatten die ARCO hier im Haus, die Arbeitskonferenz der Hauptamtlichen, und da sollte ich, da hatte mich der Inspektor beauftragt, mal eine wissenschaftliche Auslegung zu machen zu der Jahreslosung, und da habe ich mich mit den Kollegen anderthalb Stunden Zeit genommen, um mal richtig in die Tiefe zu gucken, was denn da wirklich gemeint ist im Urtext. Und uns sind ganze Kronleuchter aufgegangen und an diesen Kronleuchtern möchte ich euch gerne ein bisschen teilhaben lassen. Keine Sorge, es wird nicht so ausführlich wie mit den Kollegen, auch nicht ganz so wissenschaftlich oder so, aber wir gehen schon in den Text rein und wir werden merken, es geht um mehr als um einen Appell, um eine Aufforderung, um einen Ansporn. Dieser Text hat einen viel größeren Raum. Genau. Fangen wir mal mit, also drei Beobachtungen quasi aus dem Text, zwei sind besonders wichtig. Im Mittelpunkt dieses Textes steht Liebe. Ja, sowohl in dem Satz selber, alles was ihr tut, na gut, im Deutschen nicht, das ist am Ende in der Übersetzung, aber im Griechischen steht das Wort Agape in der Mitte. Und es geht einfach um die Liebe. Und wir werden auch im Gemeindeforum am Dienstag noch mal ein bisschen Predigt-Nachgespräch machen zur Jahreslosung. Und da würde ich gerne mal mit euch ins Gespräch kommen, was bedeutet Liebe für dich eigentlich? Was ist eigentlich Liebe? Liebe ist ja so wichtig. Liebe ist eine Kraft, aber was ist Liebe eigentlich? Und hier ist es wichtig zu unterscheiden, es gibt im Neuen Testament zwei Worte für Liebe, zwei ganz unterschiedliche Worte für Liebe. Und diese beiden griechischen Begriffe mute ich euch jetzt mal zu. Ansonsten gibt es heute kein Griechisch. Ja? So, das eine Wort heißt Philia. Und Philia ist die freundschaftliche Liebe. Die Liebe zwischen Geschwistern, die Liebe zwischen Freunden oder man könnte einfach sagen die menschliche Liebe. Wir Menschen sind in der Lage zu lieben. Mit Philia, mit menschlicher Liebe. Das, weil wir einfach so gemacht sind, wie wir gemacht sind, können wir Liebe empfinden. Untereinander, in Partnerschaften, in Familien, in Gemeinden, wo auch immer. Philia ist die menschliche, die freundschaftliche Liebe. Dann gibt es aber ein anderes Wort, das heißt Agape. Und Agape wird zwar auch vom Menschen gebraucht, aber Agape ist vor allem die voraussetzungslose und bedingungslose Liebe Gottes. Ja, dass Gott uns ohne Bedingungen liebt und dass er uns diese Liebe einfach schenkt. Einfach schenkt, dass er sie uns aus Gnade zukommen lässt. Diese Liebe, diese reine Liebe Gottes, die über allem steht, das ist Agape. Und wenn im Neuen Testament von uns Menschen gesagt wird, dass wir Agape machen sollen, dass wir mit Agape leben sollen, dann wird immer vorausgesetzt, dass Gottes Liebe dem vorausgeht. Wir können gar nicht mit Agape-Liebe leben, wenn wir nicht vorher die Agape-Liebe Gottes in unserem Leben erfahren haben. Philia kriegt jeder hin, ja. Es sei denn, er hat eine ganz schwierige Kindheit gehabt, aber wer Liebe kennengelernt hat, der kann Philia. Agape können wir nur umsetzen, wenn wir die Liebe Gottes erfahren haben. Das sind die beiden Begriffe und es gibt einen Text, habe ich auch mit den Kollegen angeschaut, wo beide Begriffe vorkommen und wo beide Begriffe, wo auch der Unterschied so schön deutlich wird. Ich will euch diese Geschichte kurz andeuten, viele werden sie kennen. Und im Deutschen wird das nicht besonders gut erkennbar, dass es hier um zwei Begriffe geht. Es geht um die Geschichte, als nach Ostern Jesus auf Petrus zugeht und fragt, hast du mich lieb? Na, ihr kennt die Geschichte, dreimal hat er ihn verleugnet, dreimal hat er gesagt, Jesus, ich kenne dich nicht. Und dann nach Ostern wird er rehabilitiert und Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und wir wissen alle, ja, genau, er fragt ihn dreimal und danach ist wieder alles gut. So, aber wenn wir in den Urtext hineinschauen, dann können wir Folgendes erkennen. Ich will euch ein bisschen dran teilhaben lassen. Jesus fragt Petrus, Petrus, agapao. Petrus, liebst du mich mit dieser göttlichen Liebe? Mit dieser Liebe, die über allem steht, die rein ist und tadellos und entschieden. Petrus, agapao. Und vor Ostern hätte Petrus natürlich gesagt, ja klar, Herr, ne, ich mache alles für dich, ich sterbe für dich. Natürlich liebe ich dich mit agapao, klar. Aber Petrus antwortet, Kyrie phileo. Jesus fragt, Petrus agapao? Und Petrus sagt, Kyrie phileo, ich liebe dich, aber ich muss kleinere Brötchen backen. Ich kann dich nicht so lieben, wie du dir das vorstellst, wie du mich fragst. Ich kann nur menschlich lieben, aber mit dieser menschlichen, einfachen Liebe, da liebe ich dich. Jesus fragt zum zweiten Mal, Petrus agapao. Und Petrus sagt, Kyrie phileo. Ich kann Agape nicht, ich kriege das nicht hin. Du kennst meine Geschichte. Du kennst mein Scheitern. Freundschaftliche Liebe, ja. Alles andere geht nicht. Und dann fragt Jesus zum dritten Mal, Petrus, Phileo? Und dann sagt Jesus, Petrus, Kyrie, Phileo. Hier wird deutlich der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen, ja, der rein göttlichen Liebe und der menschlichen Liebe. Und hier wird deutlich, dass Petrus Demut gelernt hat. Und hier wird deutlich, dass Jesus beim dritten Mal sich auf die Ebene des Petrus einlässt und sagt, ich weiß, ich kenne deine Begrenzung und es ist okay. Das kommt im Deutschen nicht so gut raus, wir können das in der Übersetzung nicht umsetzen, aber im Griechischen wird das sehr gut deutlich, was Agape und was Philia ist. So, jetzt wird es wichtig, das andere war auch schon wichtig. In der Jahreslosung steht eben Agape. Und das bedeutet, dass es in erster Linie keine Aufforderung ist. Es ist in erster Linie kein Ansporn. Es ist in erster Linie kein Imperativ, kein Appell. Es ist in erster Linie Zuspruch. Der Zuspruch der Liebe Gottes, der steht am Anfang des neuen Jahres. Es geht um Agape. Und wenn wir Agape umsetzen wollen und sollen vielleicht, dann geht das nur, wenn wir uns vorher die Agape Gottes zusprechen lassen. Und darum ist das das Erste, was am Anfang des neuen Jahres steht. Und das ich euch zusprechen möchte. Am Anfang geht es nicht um eine Erfüllung von irgendwelchen Geboten, sondern am Anfang gibt es einen Gott, der sagt, hey, ich hab dich lieb. So wie du bist, mit deinen ganzen Problemen, mit deinen ganzen Baustellen, mit dem, wie das letzte Jahr war oder das neue kommen wird, ich liebe dich bedingungslos. Und wenn wir das zuerst hören und alles, was mit Imperativ, mit Aufforderung, mit Appell nachher hören, dann gewinnt das ein ganz anderes Geschmäckle. Am Anfang steht nicht der Appell, am Anfang steht der Zuspruch der Liebe Gottes. Das ist die erste Entdeckung aus dem Urtext. Die zweite Entdeckung ist auch das Verb, ne? Also es soll geschehen. Der hätte das auch anders formulieren können. Paulus hat vorher drei richtige Appelle losgelassen. Steht fest, seid mutig, seid tapfer. Und jetzt hätte er genauso sprachlich weitermachen können. Lebt in Liebe. Punkt. Oder liebt einander. Macht er nicht. Sondern er formuliert es so, dass da nicht nur ein Appell drin steckt, sondern auch eine Sehnsucht. Es soll in Liebe geschehen. Er wünscht sich das. Er wünscht sich, dass es wirklich in Liebe geschieht. Er wünscht sich mehr Liebe in dieser Welt. Er wünscht sich, dass du dich mehr von der Liebe Gottes inspirieren lässt und dass das dann auch Liebe freisetzt. Das ist der Wunsch des Paulus. Es ist keine Anordnung, kein Imperativ. Es ist ein Imperativ, aber ein sehr weicher Imperativ. Und das macht auch deutlich, es ist auch eine Sehnsucht, es ist eine Einladung. Paulus lädt mir ein, lass dich erfüllen, lass dich bestimmen von der Liebe Gottes, die dir gilt, von der Agape-Liebe. Und jetzt möchte ich an den Anfang des Textes gehen, wo ich auch meinen Kollegen gesagt habe, dass ich mit der Übersetzung eigentlich nicht übereinstimme. Die Übersetzung finde ich nicht so hilfreich, wie sie uns in der Einheitsübersetzung angeboten wird. Kannst du nochmal zurückmachen auf die erste Folie? Ne? Da steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, das Tun steht da gar nicht im Griechischen. Das hat man hinzugefügt, das kann man auch so übersetzen, man muss irgendwas ergänzen, sonst geht das nicht. Aber das Tun steht eigentlich nicht da. Wörtlich, und da ist die Elberfelder und die Luther besser, die zweite Folie, wörtlich steht da, alles bei euch soll in Liebe geschehen. Alles. Und nicht nur das Tun, alles soll von der Liebe bestimmt sein. Luther übersetzt, alle eure Dinge. Ja? Und das finde ich wichtiger, dass so weit zu lassen, als nur auf das Tun zu sprechen zu kommen. Natürlich ist das Tun wichtig. Das Tun der Liebe ist zentral. Das war in Korinth so. Die Korinther hatten große Probleme in der Gemeinde. Die hatten viel Stress, die hatten viele Frontenbildungen. Da gab es unterschiedliche Streitfragen. Und für die war ganz wichtig die Liebe. Ja, darum hat auch Martin eben das hohe Lied der Liebe vorgelesen, weil Liebe dort wichtig ist, das Tun der Liebe. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, wie können wir denn Gutes tun? Wie können wir das denn umsetzen? Wie können wir denn wirklich die Agape-Liebe Gottes umsetzen? Und da fällt auf, dass es in der Bibel eine Verschiebung gibt. Am Anfang im Alten Testament hat Gott wirklich so mit Geboten gearbeitet, mit Gesetzen. Ich sage dir, was du machen sollst und dann mach das. So. Irgendwann merkt Gott aber, das geht so nicht, das kriegen die nicht hin. Sondern ich muss ihr Herz verändern, ich muss sie neu machen, ich muss aus denen neue Menschen machen, ich muss sie so von innen heraus verändern, damit sie meinen Willen tun, damit sie Liebe leben können, damit sie diese Agape-Liebe leben können, muss ihr Herz neu werden. Und spätestens bei den Propheten, bei Jeremia oder auch bei Hesekiel, sagt Gott, ich möchte einen neuen Bund mit euch schließen, und ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch einen neuen Geist schenken. Und dieser Geist soll euer Herz neu machen. Und dann könnt ihr die Menschen sein, die nach meinen Geboten fragen, die darin handeln und meinen Willen tun, wenn euer Herz neu ist. Und dieser Gedanke ist dann im Neuen Testament ganz klar. Liebe ist für Paulus nichts, was man sich vornehmen kann, Agape-Liebe, sondern er sagt, Galater 5, sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmt, wenn er unser Herz prägt, dann geht Agape-Liebe. Also es kommt erstmal auf das Herz an. Wer nur auf das Tun guckt, der steht in der Gefahr, die Moral und die Ethik zu hoch zu hängen. Das Tun ist wichtig, aber es beginnt im Herzen. Jesus hat auch Negativbeispiele dafür. Ja? Jesus sagt, was ist denn Ehebruch? Ehebruch ist doch nicht, wenn ich mit der anderen Frau oder mit einem anderen Mann im Bett liege. Ehebruch ist, wenn ich in meinem Kopf, in meinem Herzen schon eine andere Frau begehre. Da ist doch das Problem, da geht's doch los. Das andere ist die Konsequenz, die ist schlimm, aber da geht's los. Was ist denn Töten? Nicht erst, wenn ich jemanden den Kopf abschlage, sondern wenn ich schon von ihm denke auf der Autobahn, wenn er wieder schleicht, du Idiot, du Depp. Jesus sagt, da geht's doch los. Das Herz, da ist das Übel. Und das Tun folgt daraus. Und positiv, wenn das Herz neu wird, wenn das Herz erfüllt wird von der Liebe Gottes, dann können wir auch Liebe tun. Dann können wir es auch umsetzen. Und darum plädiere ich dafür, die Elberfelder Übersetzung zu nehmen. Ich plädiere dafür, die Luther Übersetzung zu nehmen, weil sie viel mehr Raum lässt. Nicht nur euer Tun, auch euer Herz. Ja? Lass dein Herz bestimmt sein von der Liebe Gottes. Lass es dein Herz erreichen, dass du gewollt bist. Lass dein Denken bestimmt sein von der Liebe Gottes, dein Wollen, dein Fühlen, dein ganzes Menschsein soll bestimmt sein von diesem einen Gedanken, dass du unwiderruflich, unbeirrbar geliebt bist. Und das ist dann die Philosophie der Bibel. Wenn das geschieht, wenn wir uns durchdringen lassen im Denken, im Fühlen, im Wollen, dann kommt das Tun auch. Dann leben wir auch ein Leben, wenn es gut läuft, ja, in der Liebe. Dann tun wir Liebe. Dann reden wir in Liebe. Aber nicht, weil wir es machen müssen, weil wir es uns jetzt vornehmen, sondern weil das Herz neu ist. Genau. Ich habe immerhin meinen Inspektor überzeugt, das auch so zu vertreten. Genau. Also, ich mache euch Mut, das nicht zu eng zu sehen als Imperativ, als Appell, sondern mehr als Einladung, als Sehnsucht, es möge geschehen, und als Einladung, lasst euch erfüllen mit der Liebe Gottes. Und dann gilt es aber auch, das umzusetzen. Und das ist dann schon die spannende Frage. Wie können wir Liebe umsetzen? Ich habe mir jetzt zum Schluss noch eine Situation ausgedacht. Es gibt ja viele im Leben, wie Liebe Gestalt gewinnt. Ich finde es stark, wenn ich mir so die Geschichte unserer Gemeinde angucke, wie schon Liebe Gestalt gewonnen hat bei uns. Im Mittagessen für Schulkinder über viele Jahre. Jetzt im Mittagessen für Senioren. Auch in vielen anderen Dingen, wo Liebe Gestalt gewinnt. Ich möchte auf unseren Modernisierungsprozess mal kommen und fragen, wie kann in unserem Modernisierungsprozess Liebe Gestalt gewinnen? Denn der Modernisierungsprozess, die da so ein bisschen drin sind, gedanklich, wir sind mittendrin in der heißen Phase, wir haben ein Konzept vorgestellt bekommen, jetzt gilt es, Feedback zu machen. Denkt bitte an die Feedbackbögen, ne, bis nächste Woche, ganz, ganz wichtig, abzugeben. Feedback, es geht um Beratung, es geht um Entscheidung, es geht dann irgendwann um Umsetzung. Also die Modernisierung wird das große Projekt sein unserer Gemeinde. Und ich wurde neulich gefragt, Thorsten, was wünschst du dir denn eigentlich von der Modernisierung? Und dann habe ich nichts gesagt über Ton und Licht und Boden und so, obwohl ich da auch meine Ideen zu habe, sondern ich habe gesagt, was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass wir am Ende des Jahres, wenn wir wieder hier einziehen, rückblickend sagen können, diesen Prozess haben wir in Liebe gestaltet. Wir sind in Liebe durch diese Monate gegangen, durch das Beraten, durch das Diskutieren, durch das Streiten, ja, vielleicht auch, haben wir aber in Liebe das getan. Das ist eigentlich mein Wunsch. Was heißt das denn in so einem Modernisierungsprozess, dass es in Liebe geschehen soll? Es heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sind. Das werden wir nicht. Es gibt verschiedene Geschmäcker zum Boden, genauso wie zum Licht und zu den Wänden und überhaupt. Wir werden nicht alle zu 100% einer Meinung sein. Das bedeutet nicht Liebe. Liebe ist nicht dasselbe wie Harmonie. Aber Liebe bedeutet, dass wir offen sind für den anderen. Ob es im Gemeindeforum ist, zwischen Tür und Angel, dass wir offen sind und offen auf den anderen hören und den anderen verstehen wollen und dass unsere Worte dem anderen gegenüber in Liebe kommen, In Liebe, in Klarheit, in Sachlichkeit, aber durchaus in Liebe. Dass wir miteinander in Liebe umgehen. Es bedeutet für mich auch, dass Meinungsverschiedenheiten nicht zu Frontenbildung führen. Das ist in Bauphasen manchmal so. Und das war in Korinth echt ein Problem, die Frontenbildung. Ja? Ich wünsche mir, dass wenn wir verschiedene Meinungen haben, dass wir keine Fronten haben, sondern dass wir miteinander Entscheidungen treffen können und dass dann auch jeder sagen kann, da und da ist das nicht mein Geschmack, aber ich gehe trotzdem mit, weil das unser gemeinsamer Weg ist. Keine Frontenbildung, sondern gemeinsam Einmütigkeit, das verstehe ich unter Liebe. Kompromissbereitschaft, Gesprächsbereitschaft. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Das war ein erster Aufschlag, ein Appetizer zur Jahreslosung, die uns begleiten möchte. Wie gesagt, am Dienstag kommen wir kurz ins Gespräch in meinem geistlichen Einstieg über die Jahreslosung. Und sie wird uns das ganze Jahr über begleiten. Ich wünsche euch, dass ihr Gottes Liebe zu euch erfahren könnt und dann auch merkt, Mensch, das verändert auch mein Handeln. Amen.